guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier da sein darf. Ich bin auch ein bisschen nervös. Der Can hat gefunden, das geschieht mir recht, weil jetzt wüsste ich mal, wie das sei, wenn man einen Vortrag machen muss. Ja, genau. Ja, eben wieso ich hier stand, der Mats hat schon gesagt, ich bin am TDS in Aarau und das ist Studium für Theologie, Diakonie und Soziales. Und dort haben wir jetzt auch im ersten Jahr das ganze, nein, nicht das ganze Alte Testament, aber viele Bücher vom Alten Testament durchgenommen, auch vom Neuen Testament, haben viel diskutiert, sind in der Bibel auf den Ursprung gegangen und das ist wirklich mega spannend, ich genieße das mega. Und ich habe mich für das Buch Kohelet entschieden. Kohelet, das ist so der ursprüngliche Name von diesem Buch, wir kennen es besser unter dem Prediger, weil das Buch mich sehr geprägt hat. Und wie der Mats schon gesagt hat, das Buch selber sagt, oder der Titel von meiner Predigt ist, es hat sowieso alles keinen Sinn. Und wieso, dass ich das sage, möchte ich euch gerade mal zeigen, und zwar am ersten, also gerade so mit dem Einstieg vom Buch, und ich möchte euch da gerne vorlesen. Es ist alles sinnlos und bedeutungslos, sagt der Lehrer, unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist alles völlig sinnlos. Wow, was für eine Ermutigung, das Buch doch ist, so cool. Aber ich will natürlich nicht das gerade stehen, sondern ich möchte den Schluss vom Buch gerade ein bisschen vornehmen. Es gibt auch die Leute, die den Schluss vom Buch lesen, weil sie einfach die Spannung nicht aushalten. Ich mache das normalerweise nicht so, aber bei diesem Buch möchte ich es gerne machen. Und zwar möchte ich dir einen von den Schlussvers lesen im Kapitel 12, 8. Es ist alles so sinnlos und bedeutungslos, sagt der Lehrer. Ja, es ist alles vollkommen sinnlos. Wie der Mats schon gesagt hat, es gibt nicht viel Predigt über das Buch. Ja, es ist, glaube ich, logisch, wieso nicht. Es ist wirklich nicht so ermutigend, wenn der Anfangsvers und der Schlussvers, so die Rahmenvers vom Buch, sagen, dass alles sinnlos und bedeutungslos ist. Ich habe euch doch eine neuere Übersetzung mitgebracht, weil die alten Übersetzungen sind manchmal ein bisschen schwer verständlich. Ich möchte aber trotzdem noch eine nehmen, die ein bisschen näher am Urtext ist, die so ein Wort braucht, das wir nicht mehr so mega gut kennen, aber das so ein bisschen näher am Urtext ist. Und das ist aus der... jetzt weiss ich gerade nicht mehr, steht auf der Folie, aus welcher Übersetzung das ist. Ah, nein, doch nicht. Einheitsübersetzung, genau. Und zwar steht dort Windhauch. Windhauch, sagt Kohelet. Windhauch, Windhauch. Das ist alles Windhauch. Was ist das für ein Wort? Was bedeutet das? Was meint der Verfasser mit diesem Wort? Ich habe jetzt nachgeschaut. Das Wort ist hebräisch und ist ein hebräisches Wort Hevel. Und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Vielleicht weiss es der Mats noch besser. Und Hevel, das ist eine Onomatopoesie. Was ist das? Also ich bin Lehrerin und ich probiere jetzt keinen Vortrag zu machen, aber das liegt mir natürlich so ein bisschen im Blut, dass ich so Sachen gerne erkläre. Und das Hevel, das ist eine Onomatopoesie. Onomatopoesie, das ist zum Beispiel Knall! Also etwas, wo so möglichst genau probiert zu beschreiben, was der ursprüngliche Ton ist. Also Knall ist laut, ist kurz, man verschreckt vielleicht. Und darum ist das Wort Knall auch kurz und laut. Oder zum Beispiel Säuseln oder Zischen, das ist auch so eine Onomatopoesie. Und Hevel ist eben das auch. Und die können jetzt das nicht machen, ich zeige es euch, die dürfen es nachher in eure Maske machen. Wenn man so die Hand vor das Maul hebt, und dass er so in die Hand sagt, Hevel, dann spürt man so einen warmen, schwachen Hauch auf der Hand. Die dürfen das in eure Maske machen, wenn ihr Zähne putzt habt. Dann spürt ihr das nämlich auch. Hevel. So der warme, leichte Windhauch. Und das ist ganz wichtig, weil Hevel, das bedeutet so viel wie, es ist bedeutungslos, es ist schwach. Es ist ein Lüftchen, es ist nicht ein Sturm, etwas, das bewegt, sondern man spürt es so ein bisschen, aber nur ganz knapp. Es hat auch nicht wirklich Gewicht, es ist bedeutungslos. Und in der Bibel findet man das Buch etwa 73, das Wort etwa 73 Mal. Und im Predigen kommt es mehr als die Hälfte vor. Also mehr als die Hälfte von diesen 73 Mal kommen in diesen 12 Kapiteln des Predigen vor. Was heisst das? Es ist dem Verfasser sehr, sehr wichtig, das Wort. Darum hat es so viel eingebaut. Also etwas Bedeutungsloses, etwas Sinnloses, gewichtslos. Und das bringt der Prediger immer wieder. Damit ihr so ein bisschen Überblick habt über das Buch, möchte ich schnell ein bisschen wissen, wer hat das Buch Prediger schon gelesen, hat es mega cool gefunden und hat gefunden, das ist ein Top-Buch. Wer hat gefunden, ja, mit diesem Buch konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Und wer hat sich gefragt, ey, wieso ist das Buch überhaupt in der Bibel? Also das geht ja gar nicht. Kann ich mal so ein bisschen Stimmen sehen? Sehr gut. Also es gibt auch Einzelne, die es auch cool gefunden haben, super. Viele, die halt jetzt nicht so viel damit anfangen können. Im Dramenvers sagen schon klar, wieso, dass man vielleicht nicht so viel damit anfangen kann. Und das Buch war auch wirklich umstritten. Also es ist lange diskutiert worden, wenn man das überhaupt in Kanon aufnehmen, wenn man das in die Bibel rein tut, das Buch. Es ist von der Struktur her, es hat keinen klaren Aufbau, es hat so viele verschiedene Themen. Der Verfasser bleibt nicht wirklich an einem roten Faden. Und das haben so Sprachwissenschaftler gar nicht gern. Und darum war das so ein bisschen, braucht es das überhaupt? Muss das überhaupt drin sein? Zum Glück ist man früher vor allem davon ausgegangen, dass der König Salomo das Buch geschrieben hat. Auch das ist mittlerweile sehr umstritten. Und wegen dem ist vor allem das Buch nachher auch in die Bibel gekommen. Und ich bin mega froh, hat es dort reingeschafft. Und zwar probiert das Buch die Frage nach dem Lebenssinn zu beantworten. Der Prediger ist ein sehr intelligenter Mann, der sich viel überlegt hat. Und er sucht so nach dem Glück vom Leben auf dieser Welt. Und er sucht sein Glück zuerst mal in der Weisheit. Er versucht alles möglichst genau zu erforschen und zu wissen und sich Weisheit anzueignen. Und er merkt einfach plötzlich, hey, Weisheit hat einfach seine Grenzen. Gottes Weisheit ist riesig, aber die als Menschen können wir das nie erfassen. Wir haben null Chance in unserem Leben, nur auch ansatzweise an das anzukommen, was Gott sich gedacht hat. Und er merkt einfach, hey, das ist so ein Windhauch, das ist so ein Well, so ein warmes Lüftchen. Und dann sagt er, hey, wenn ich es nicht in der Weisheit finde, dann finde ich es vielleicht im Leben selber. Und er baut sich grosse Häuser und legt sich Gärten an, genießt das Leben, häuft sich Besitz an, Vieh und Sklaven und Frauen, viele Frauen. Also es ist wirklich viele, viele. Und auch dann merkt er plötzlich, hey, das ist einfach so ein Lüftchen, ein Windhauch. Wenn ich so zurückschaue, dann ist das auch nicht so ganz gewesen. Und er merkt auch, hey, wenn ich mir Besitz anhäufe, dann ist etwas ganz Schlimmes, was passieren kann, wenn mir der Besitz verloren geht. Wenn ich Pech habe, wenn ein Unglück passiert und der Besitz ist plötzlich weg, dann habe ich nicht einmal etwas, das ich weitergeben kann an meine Nachkommen. Und er merkt auch, also, so, wenn ich gehe, dann gehe ich wieder genau so, wie ich gekommen bin. Und dann schaut er die Welt auch noch mal genauer an in seinem Buch und sagt einfach, hey, die Welt ist so unfair. Es gibt einfach Leute, die leben so gut, die leben nach Gottes Gesetz und denen geht es so mies, denen geht es so dreckig. Und es gibt Leute, die sind die grössten Pünktli, und die leben einfach gut, denen geht es gut, denen alles, was sie brauchen, die haben ein schönes Haus, eine schöne Frau, denen geht es einfach gut. Und das ist so unfair. Und ich finde das auch toll an diesem Buch, dass das Buch die Realität von dieser Welt aufzeigt. Und spannend finde ich, dass das Buch, das schon etwa 2200 Jahre alt ist, dass die Welt dann zumal eigentlich genau gleich ausgesehen hat wie heute. Vielleicht ohne Smartphone. Aber gleich so, dass die Themen, die sich der Mann beschäftigt hat, sind ja eigentlich die gleichen, wie wir uns heute auch damit beschäftigen. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht aus der Kunst. Das ist ein Vanitas-Stillleben. Und das erste Mal, als ich so Bilder gesehen habe, also in Kunstbetrachtung, habe ich gedacht, wow, wer kommt auf die Idee, so ein Bild zu malen? Also, das will sich ja niemand in der Stube aufhängen. Aber wir haben das etwas genauer angeschaut und es gibt eine ganze Kunstgattung, wo es einfach um so Bilder geht, wo so Bilder gemalt worden sind und über mehrere Jahrhunderte sind die voll gefeiert worden. Und ich weiss jetzt auch wieso. Weil die Bilder haben so viel Symbolik drin. Also das Auffälligste ist der Totenkopf. Den sehen wir gerade sofort, der fällt einem auf. Und es ist, glaube ich, allen klar, was der Totenkopf bedeutet. Tod. Also die Symbolik ist, hey, jeder stirbt. Du stirbst, ich stirb. Wir sterben alle mal. Wir Menschen sind absolut vergänglich. Und am Schluss sehen wir auch alle etwa ähnlich aus. Das Zweite ist so die Öllampe, die gerade so am Verlischen ist. Manchmal ist es auch eine Kerze, die gerade so ausgeht, die so Zeit symbolisiert. Unsere Zeit ist begrenzt. Irgendwann ist die Zeit vorbei. Manchmal ist es auch eine Sanduhr. Die Zeit ist durchgelaufen. Die Zeit ist vergänglich. Wir haben noch andere Sachen, wie zum Beispiel die Golddose oder der Schlüssel, der goldige, die so für Reichtum und Macht stünden. Auch Reichtum und Macht ist vergänglich. Das sind die Sachen, wenn wir sterben, die können wir nicht mitnehmen. Die bleiben da. Was jetzt hier nicht drauf ist, was ich aber auch ganz wichtig finde, vor allem auch für die jetzige Zeit, sind meistens so Blumen, die so noch gerade so blühen oder schon so am Verwelken sind. Und die stehen für Schönheit. Wir werden alle schrumpelig, wir werden alle alt, bekommen alle Fältchen. Ja, mittlerweile kann man es ein bisschen aufhalten mit all diesen Mitteln und Botox und sowieso. Aber irgendwann sind wir einfach alt und dann sieht man es auch. Und Schönheit ist vergänglich. Und was eben auch da drauf ist, was der Prediger auch noch sagt, ist die Weisheit, die, all die Blätter, die Schriften. Auch Wissen ist vergänglich. Wir wissen es alle, jeden Tag kommt fast eine neue Studie raus, wo die Studie von vorher wieder leidet und niemand kommt am Schluss mehr so genau daraus, was jetzt vor ist oder nicht. Also auch Wissen ist einfach vergänglich. Und die Bilder sind ganz stark inspiriert worden, eben auch von diesem Buch Prediger. Und haben sich ein bisschen an dem orientiert. Alles ist vergänglich. Und ich finde das so beruhigend. Ich finde das so schön und das schenkt mir eine mega Gelassenheit. Und wieso? Weil ich weiss, dass all diese Sachen, Weisheit, Schönheit, Geld, Ansehen, das gibt mir nicht den Sinn vom Leben. Das sind die Sachen, die vergänglich sind, das sind die Sachen, die ich nicht mitnehmen kann. Und das gibt mir mega Gelassenheit. Das beruhigt mich so. Wenn ich zum Beispiel weiss, hey, Schönheit ist nicht alles im Leben, dann muss ich nicht mein ganzes Geld, meine ganze Freizeit investieren dafür, dass ich schön bin. Dann kann ich einmal meine Beinhaare wachsen und es ist nicht so tragisch und kann völlig entspannt sein. Oder auch Geld. Ich muss nicht immer mehr und immer mehr und immer mehr verdienen, sondern wenn es reicht, dann ist es gut. Und wie hat das Buch mein Leben verändert? Das Thema ist ja Once Upon a Time, meine Geschichte mit Gott, mein Leben. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe mit 18 mein Leben Gott übergeben und Jesus eingeladen. Ich habe mich mit 15 taufen. Mit 13 habe ich angefangen mit Kinderarbeit und habe wirklich, also bis heute mache ich Kinder- und Jugendarbeit. Ich habe in meinen Ferien, bin ich viel auch in Lager leiten, auch während meiner Studienferien noch, bin ich einen ganzen Monat in Frankreich gewesen und habe mich voll investiert in diese Sachen. In der Schule, ist mir eigentlich relativ leicht gefallen, ich bin gerne in der Schule, so ab der Sek ist es auch top gelaufen, ich hätte ins PG können und dann habe ich gefunden, ja nein, das brauche ich eh nicht, ich will Lehrerin werden, ich mache lieber die FMS, das ist ein bisschen praktischer. Also bin ich den Weg gegangen und ich bin Lehrerin geworden. Mir ist mega wichtig geworden als Lehrerin, dass ich dem Kind sagen kann, hey, du bist genau gut, so wie du bist. Auch wenn es in der Schule nicht klappt, das ist nicht alles. Du bist gut, so wie du gemacht bist. Das war so ein bisschen meine Vision, mein Ziel, Lehrerin zu werden. Und ich bin Lehrerin geworden, ich habe den Beruf mega gerne gemacht. Also nicht immer gleich, aber oft. Und Gott hat mich mega gesegnet in meinem Leben. Also ich habe wirklich seine Hand in mega vielen Sachen gesehen, wenn ich zurückschaue, wie Gott mich geführt und geleitet hat. Es ist mega schön. Und manchmal denke ich, wie habe ich das verdient? Oder wie gross ist Gottes Gnade, dass mein Leben so wow ist? Und dann trotzdem gibt es diese Momente. Und da kommen so Fragen in mir auf. Und ich habe diesen Moment gehabt und ich habe diesen Moment immer noch. Da frage ich mich manchmal, Lea, wieso hast du Lehrerin gemacht? Du hättest eigentlich viel mehr drauf gehabt. Du hättest ins Gymi können. Vielleicht hättest du sogar an die ETH können. Und dann hättest du so einen richtig guten Beruf können lernen. Und wenn du dann sagst, ich bin das und das, dann würden alle sagen, boah, Jess. Ja, also die ist das und das. Ja. Dann denke ich, ich hätte eine Karriere machen können. Ich hätte wirklich voll etwas erreichen können. Oder manchmal denke ich auch, wieso habe ich nicht 100% geschafft? Wenn der Silvan und ich die letzten paar Jahre wirklich beide voll 100% geschafft hätten und nicht so fromm gespendet hätten, dann hätten wir jetzt vielleicht genug Geld zusammen, dass wir uns ein Haus kaufen und dass wir unsere Wohngemeinschaft hätten vergrössern können. Und vielleicht wäre das ja schlauer gewesen. Oder wieso habe ich so viel Zeit in die Kinderlager, in die Kinderarbeit investiert? So viele Kolleginnen und Kollegen erzählen, dann muss ich überall schon gewesen, welche Kontinente sie schon bereist haben. Und ich war mittlerweile auch an ein paar Orten gewesen, aber in der Schweiz war ich meistens gewesen, oder Frankreich oder Italien, so ein bisschen rundum. Dann denke ich so ein bisschen, ja, hat sich das wirklich gelohnt? Ich weiss nicht, ob du so Gedanken kennst, was wäre ich wenn, oder wenn ich vielleicht noch ein bisschen so, oder ein bisschen das. Und wenn ich so Gedanken habe, dann tut mir das Buch Prediger einfach so gut. Weil es einfach sagt, hey, Geld ist vergänglich, Ansehen ist vergänglich, es ist sinnlos, wenn du ständig nach Ansehen strebst. Es ist sinnlos, wenn du jedes Land willst gesehen haben. Was bringt es dir schlussendlich? Schön gewesen, aber ich weiss nicht, ob ich wirklich glücklicher wäre. Und manchmal erlebe ich das auch in der Kirche, dass wir so einen Leistungsdruck haben und das Gefühl haben, wir müssen etwas erreichen, auch in der Kirche. Wir müssen doch etwas sein, wir dürfen nicht Nein sagen. Wir müssen vielleicht dort auch noch mithelfen. Und etwas leisten, dass wir etwas sein und etwas darstellen können. Aber das sind alles so die weltlichen Sachen, die ich so schade finde und die uns so einengen, die uns im Griff haben, die wir anstreben und die schlussendlich hey, will sie. Ein Haschen nach dem Wind. Und das beruhigt mich mega. Ich finde es so schön, dass ich einfach durch wissen, hey, Leistung, Ansehen, Geld, Schönheit. Das ist nicht das, was ich erreichen muss. Es ist schön, es ist wichtig und es ist gut. Wir brauchen alle unser Einkommen zum Überleben. Wir wollen doch alle schön sein und das ist doch völlig in Ordnung. Das ist gut. Aber es ist nicht der Sinn von meinem Leben. Ich habe eine Geschichte von Nepal. Ich war in Nepal. Vor etwa 5 Jahren habe ich dort einen Missionseinsatz gemacht. Und die erste Zeit war also meistens eigentlich sinnlos. Also wirklich, es ist wenn so die Leute mich gefragt haben, Lea, was hast du da gemacht? Oder Lea, was machst du, als ich noch dort war? Das war mir richtig peinlich, weil ich habe nichts gemacht. Also, ich bin angekommen und dann haben sie gefunden, mega schön, bist du da. Du kannst dich mal ausruhen. Okay, tu mich mal ausruhen. Dann haben wir die Stadt angeschaut. Und, ja, du darfst noch ein bisschen ausruhen. Und ich dachte, ich bin eigentlich gekommen, um etwas zu machen. Und dann nachher am Morgen ausschlafen. Ja, mal zum Morgen machen. Ich habe 1 Stunde Nepali-Lektionen hatte am Tag, eine. Und dann irgendwie 10 Stunden einfach nichts hatte und einfach nichts machen konnte. Und das war mir so peinlich. Ich bin noch einmal angegangen und ich habe einfach nichts gemacht. Und es war einfach so sinnlos. Ich habe YouTube-Videos geschaut, vielleicht, oder mal in die Stadt einkaufen, weil alles so günstig ist. Wow. Aber es ist einfach so. Ach, es war so sinnlos. So viele Zeit. Und das gibt es doch manchmal, dass so Zeit einfach so sinnlos sind irgendwie. Gewisse Seiten, da machen wir mega viel und da sehen wir so ein bisschen, was rauskommt und andere Seiten sind einfach so unproduktiv. Ich habe wie nichts geleistet. Aber es ist auch voll okay. Jetzt im Nachhinein, natürlich die erste Zeit, gewisse Sachen waren sicher sinnlos gewesen. Aber das andere, was ich gemerkt habe in Nepal, zum Beispiel, ich bin dort in eine Kirche gegangen und die Leute haben gesagt, wow, wir sind so gesegnet. Und ich dachte, wieso? Weil du bist da. Ich so, was, ich bin da? Ja, aber das segnet euch nicht. Und sie haben einfach gemerkt, haben mir gesagt, doch Lea, du hast dir Zeit genommen, um zu uns zu kommen. Das segnet uns, das ehrt uns. Ich dachte, ah ja, das ist ja eine coole Mission. Einfach noch einmal herangehen, die Leute segnen mit meiner Anwesenheit. Super, das ist eigentlich mega cool. Ich habe das Gefühl, das ist völlig sinnlos und sie haben sich mega geehrt gefühlt. Und das habe ich mir vorher noch gar nie so überlegt. Also das heisst, es ist auch mal okay, wenn unsere Zeit sinnlos ist. Es ist auch mal okay, wenn wir nicht so viel Geld haben oder nicht so viel Geld verdienen. Es ist okay, wenn wir mal nicht so schön sind, wenn wir halt gerade mega viel Pickel haben oder sonst irgendetwas. Es ist okay. Es ist gut. Der Mats hat mir zwei so Fragen gegeben, um meine Predigt so ein bisschen vorbereiten. Und ich habe es mega hilfreich gefunden und mich an dem ein bisschen orientiert. Und das Erste war, was sollen die Leute wissen? Wenn ich fertig bin, was sollen die Leute unbedingt wissen und wieso sollen sie das wissen? Und das Zweite war, was sollen sie denn machen? Also was ihr unbedingt sollen wissen, es ist mir mega wichtig, dass ihr wisst, ihr seid frei. Die weltlichen Sachen, die haben euch nicht im Griff und es ist nicht euer Lebenssinn, nach Ansehen zu streben, nach viel Geld zu streben, nach Reichtum, Schönheit. Das ist nicht der Sinn von eurem Leben, sondern ihr seid frei. Und es gibt immer Leute, die schöner sind, die gescheiter sind, die reicher sind. Aber es spielt keine Rolle. Weil es ist schlussendlich einfach ein Haschen nach Wind. Und das Zweite ist, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt machen? Ah genau, das ist mir noch in den Sinn gekommen bei der Vorbereitung. Das war noch lustig. Ich habe mir dann so überlegt, Geld ist irgendwie uns allen klar, dass wir das nicht mitnehmen können. Das wissen wir eigentlich schon seit der Primarschule oder so. Aber Ansehen, das ist doch immer so etwas, wo man das Gefühl hat, vielleicht können wir das mal mitnehmen in den Himmel. Wenn wir mal etwas mega Gutes gemacht haben hier oder irgendeine Kirche aufgebaut haben, vielleicht gibt es ja dann gleich noch ein bisschen Credits. Und dann habe ich mir einfach so vorgestellt, wie man hier etwas mega macht. Zum Beispiel ich mache so Jugendarbeit und denke so, jetzt habe ich etwas mega geleistet. Und dann komme ich in den Himmel und dann kommt der Abraham und der David. Und dann denke ich so, ja gut, okay, ich habe glaube ich gar nichts gemacht. Die haben eine ganze Volksgruppe gegründet. Zwei Religionen sind daraus entstanden, Weltreligionen. Also ja, auch Ansehen, das nehmen wir nicht mit. Aber was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt machen? Jetzt können wir sagen, ja super, danke Lea für die Predigt, das ist eh alles sinnlos, wir können eh nichts mehr machen. Aber der Prediger ist eben zum Glück nicht fertig und darum liebe ich das Buch so, weil unsere Welt ist ja immer so verzwickt, es ist nichts ganz schwarz, nichts ganz weiss und der Prediger, der zeigt das so gut auf. Weil er schreibt auch, in Kapitel 5, 17 bis 19 schreibt er, siehe, was ich als gut, was ich als schön erkannt habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne, die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat. Denn das ist sein Teil. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen, das ist eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Mega cool. Also was sollen wir machen? Was dürfen wir? Wir sollen einfach zuerst mal essen und trinken. Wir sollen es einfach mal geniessen. Wir sollen da sein und das, was uns die Welt gibt, einfach auch mal geniessen. Das ist mega cool. Wir dürfen auch mal zurücklehnen und die Sachen geniessen. Und was ich auch mega schön finde, Gott hat uns beschenkt. Er hat uns die Tage geschenkt. Die haben wir uns nicht einfach genommen, die haben wir uns nicht verdient, sondern Gott schenkt uns die. Oder eben auch der Reichtum und Güter. Und ich glaube, wir in der Schweiz sind extrem privilegiert. Wir haben alle sie mit Reichtum und Überfluss beschenkt. Und wieso sollte ich denn nicht auch mal von meinem Reichtum abgeben? Dann kommt es nicht mehr so darauf an, wie viel Geld ich am Schluss in die Kirche investiert habe. Geld wird plötzlich zweit, dritt, viertrangig, weil ich also bekomme von Gott, ich soll meinen Teil davon nehmen und es brauchen und den Rest kann man ja auch weggeben. Man kann ja auch schauen, dass es für einen reicht. Es ist ja wichtig, dass es reicht. Aber brauchen wir so viel mehr, dass wir uns noch ein zweites Auto, ein drittes Auto kaufen können? Und dann dürfen wir es einfach geniessen. Und ja, manchmal ist es mega hart und manchmal ist es mühsam und wir müssen uns abmühen bei der Arbeit. Das sagt der Prediger auch. Aber bei dem sollen wir uns auch freuen. Und zwar über die Sachen, die wir geschafft haben. Wir sollen uns freuen über das, was wir erreicht haben. Und so sollen wir uns freuen auch für die Sachen, die wir in der Kirche machen. Also eben zum Beispiel die Lager, die Zeit dort. Ich habe ja mega oft auch mega viel zurückbekommen. Ich habe ja mega viele coole Sachen erlebt. Und ich habe ja auch Freude bekommen von diesen kleinen Kindern. Die haben meistens lustige Ideen. Und es ist auch mega lustig mit denen. Und es gibt mir auch mega viel Freude und mega viel Glück im Leben. Und auch das sagt der Prediger nicht nur einmal, sondern auch das war ihm mega wichtig. Und er schreibt es mehrmals. Und die zweite Stelle, die ich euch vorlesen möchte, ist im Kapitel 9,7. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Also wieder essen und trinken. Also das ist anscheinend sehr wichtig. Und also ich finde es auch wichtig. Ich mache das mega gern. Und ich genieße das dann auch mega. Und das sollen wir einfach genießen. Und auch Wein trinken, freudig. Und es geht eben auch noch weiter. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Also wir dürfen auch schön sein. Wir dürfen uns schön machen. Wir sollen das auch genießen, die Schönheit. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das dir unter der Sonne gegeben hat. All deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Denn es gibt weder Tun noch Berechnung noch Kenntnis noch Weisheit im Scheol, in den du gehst. Also einerseits wirklich genießt dein Leben. Genießt das Leben mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deinen Freunden. Genießt das in deinen nichtigen Tagen, weil eben gewisse sind einfach wirklich sinnlos. Es gibt einfach so Tage, aber es ist okay. Aber das, was du kannst machen, mach das mit deiner ganzen Kraft. Setz dich ein, gib dir Mühe. Weil wenn du dir Mühe gibst, erreichst du meistens mehr, als wenn du dir nicht Mühe gibst. Und dann freust du dich auch viel mehr. Und er sagt auch, das tue in deiner Kraft. Mach das nicht so, wie das der Superman, Wonder Woman oder sonst irgendjemand würde machen neben dir, sondern mach das so, wie du das gut kannst, wie das Gott in dein Herz gelegt hat. Weil dann kommt es meistens besser. Und dann Freude daran. Freude an dem. Ich wünsche euch und ich wünsche, dass wir so fest, dass wir dürfen die Freiheit erleben, die Gelassenheit erleben, dass nicht alles mega wichtig ist, dass gewiss es einfach ein Haschen nach Wind ist, so ein warmes Lüftchen. Und dass wir aber uns dürfen freuen über die Sachen, die wir machen und dass wir uns Mühe geben sollen. Und dass wir Freude bekommen an dem, was wir machen, an dem, was manchmal vielleicht schwierig ist und ein Knacknuss ist. Und ich wünsche euch und uns und mir, dass wir das Leben einfach geniessen dürfen. Die schönen Sachen. Die Sonne, wenn sie mal da ist. Aber auch der Regen. Und dass wir einfach die Sachen geniessen können. Ich möchte zum Schluss gerade noch beten. Oh Jesus, ich danke dir vielmals für das Buch vom Prediger, dass der Prediger schon vor 2000 Jahren das Gleiche erlebt hat und sich die gleichen Fragen gestellt hat wie wir heute. Und ich bitte dich einfach, dass wir dürfen die Gelassenheit und die Freiheit erleben, die du uns geschenkt hast, die du uns gegeben hast, die du uns bemächtigt hast dafür. Und ich bitte dich auch, dass wir dürfen sehen, wo das unsere Aufgaben sind, wo das Sachen sind, die wir machen können, wo wir Begabungen dazu haben und die uns auch Freude schenken, die uns Freude geben. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du mit uns kommst, ja, dass du uns einfach die Freiheit schenkst und dass wir das Leben geniessen dürfen in vollen Zügen.